Das Thema für heute oder der Titel der Predigt lautet immer nur auf und ab oder Christus in uns. Ja, und wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Vor ein paar Jahren, als auch diese Predigt entstanden ist, habe ich ein paar Bücher gelesen von Brüdern, die in verantwortlichen Positionen im Reich Gottes arbeiten und alle sehr engagiert waren und deren Dienst erfolgreich war, in Anführungszeichen, die aber alle an einen Punkt kamen, wo sie entweder ausgebrannt waren, mehr oder weniger zusammenbrachen oder zumindest frustriert feststellen mussten, dass da einiges nicht stimmt. Und sie spürten in ihren Herzen, dass in diesem Hamsterrad des geistlichen Dienstes etwas Entscheidendes fehlt, dass die Frucht fehlt und dass Freude und Begeisterung, wie sie am Anfang ihres Glaubenslebens noch hatten, verschwunden war und jetzt pflichtgemäßer und gewohnheitsmäßiger Dienst ohne geistlichen Tiefgang und ohne echte Freude an ihre Stelle getreten waren. Und einer dieser Brüder hat in seinem Buch Folgendes geschrieben, und das möchte ich euch mal vorlesen. Das ist ein guter Einstieg in diese Thematik oder zu diesem Thema. Jemand hat einmal das durchschnittliche Christenleben mit einer alten Matratze verglichen. Vorne und hinten ist es fest, aber in der Mitte hängt es voll durch. Als ich diesen Spruch hörte, faszinierte er mich weniger wegen seiner Originalität als vielmehr, weil er mein eigenes Christenleben so perfekt beschrieb. Ich wusste, dass ich bekehrt und erlöst war. Dieses Ende war stabil, und ich wusste auch, dass ich nach meinem Tod in den Himmel kommen würde. Auch dieses Ende war fest. Aber dazwischen, Mann, war das ein Durchhänger. Ich war auf dem Weg in den Himmel, aber dieser Weg, er war alles andere als himmlisch. Ich meine, es ist jetzt hier vielleicht ein bisschen krass formuliert, aber ich denke, wir kennen das alles, dass man im Glaubensleben vielleicht immer wieder mal Durchhänger hat oder auch dieses Auf und Ab kennt. Ich konnte mich auf jeden Fall bei diesem Bild, bei diesem Vergleich gut entdecken, und vielleicht geht es euch auch so, dass wir uns fragen, gerade wenn man schon länger im Glauben unterwegs ist, das kann doch nicht alles sein und da muss es doch noch mehr geben. Und diese durchhängende Matratze kann doch nicht unabänderliches Schicksal sein. Es kann doch nicht sein, dass das Gottes Wille für uns ist, dass das sein Weg für uns ist, dass er uns für ein so zumindest streckenweise freudloses und laues Leben bekehrt hat. Als ich diese Predigt mal geschrieben habe, hatte ich in einem Andachtsbuch einen Vers aus Philipper 2 oder die Verse 14 bis 16 gelesen. Und dort heißt es: Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Und ich habe mich gefragt, bin ich dieses Licht in einer verkehrten Welt? Kann man mir dieses Licht sein wollen abspüren? Bin ich glaubhaft, wirklich, überhaupt authentisch? Und zu allem Überfluss stand dann noch folgender Satz in diesem Andachtsbuch: Das heilige und gottesfürchtige Leben von glücklichen Gotteskindern macht die Predigt des Evangeliums erst glaubwürdig. Ich denke, das war ein sehr zutreffender Satz. Ja, alles zweifellos richtig, und meine Gedanken dazu mit meinem heiligen Leben ist es, des Öfteren auch nicht allzu weit her. Meine Gottesfurcht war auch schon einmal besser und dann die entscheidende Frage, ja, bin ich wirklich dieses glückliche Gotteskind? Ich habe natürlich keine Zweifel, dass ich ein Gotteskind bin, aber eben die Frage glücklich. Und es geht hier natürlich nicht um ein Glücklichsein, wie wir es aus der Welt kennen. Jung, dynamisch und erfolgreich und die Hauptsache gesund, dieser Standardspruch zum Geburtstag. Es geht darum, ob ich glücklich bin, weil ich ein Gotteskind bin. Und die Frage drängt sich hier vielleicht auf, ist es überhaupt Gottes Absicht und Ziel mit uns, dass wir glücklich sind, wenn wir in der Bibel unter anderem davon lesen, dass wir das Kreuz auf uns nehmen sollen, dass Selbstverleugnung angesagt ist, dass wir mit Leid und Verfolgung wegen unseres Glaubens rechnen müssen und andere Dinge. Aber trotzdem bin ich überzeugt davon, dass es Gottes Ziel und Absicht mit uns ist, wenn zum Beispiel der Herr Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Lesen wir in Johannes 10, Vers 10. An anderen Stellen spricht die Bibel von Glückseligsein oder von Gottseligkeit und meint damit genau das. Glücklich sein in Gott, glücklich sein, gerade weil wir Gottes Kinder sind, glücklich sein auf eine Art und Weise, wie es nur Kinder Gottes sein können. Und wie sieht so oder dieses Glücklichsein aus? Viele von euch kennen sicher die Joni Eriksson, die nach einem Badeunfall seit mehr als 30 oder inzwischen vielleicht auch 40 Jahre im Rollstuhl sitzt. Sie ist ab unterhalb des Halses gelähmt, kann ihre Hände nur sehr eingeschränkt gebrauchen und ist trotzdem Millionen von Menschen zum Trost und zu einem Segen geworden. Und ihre Einstellung, ihre Art von Glücklichsein beschreibt sie folgendermaßen. Paulus sprach von einer Ruhe des Herzens, die übernatürlichen Ursprungs ist, die sich Gott in allen Umständen bereitwillig unterwirft. Wenn ich von Ruhe des Herzens spreche, klammere ich dabei die Wirklichkeit, wie Gefängnisgitter, Rollstühle, ungerechte Behandlung und Krankheiten nicht aus. Was ich ausklammere, sind innere Vorgänge, die lediglich zu hektischer Geschäftigkeit führen, wie mürrische Gedanken, Fluchtwege suchen, sich ärgern oder Sorgen machen. Zufrieden ist ein gefasster Geist, der in der Lage ist, still zu sein und Leiden zu ertragen. Erinnern Sie sich an meine Definition des Leidens? Jetzt passt auf, das ist eine sehr gute Definition für Leiden, dass man hat, was man sich nicht wünscht und sich wünscht, was man nicht hat. Ziehen Sie Ihre Wünsche ab und Sie erhalten Zufriedenheit. Worin besteht also dieses Glücklichsein in Gott? Ist es nicht diese tiefe Zufriedenheit in Gott, unabhängig von allen äußeren Umständen, diese Ruhe des Herzens, von der Joni spricht, ein tiefer, unerklärlicher Friede, von Gott in unsere Herzen hineingelegt, der alle Vernunft übersteigt, wie es Paulus einmal formuliert hat. Wenn ich in der Bibel lese, empfinde ich es ab und zu so, als wenn ich mit Aufforderungen und Geboten bombardiert werde, die ich mir schon nicht alle merken, geschweige denn alle verinnerlichen und umsetzen kann. Gibt es denn kein Entrinnen aus diesem Kreislauf? Woran kann das liegen? Kann es sein, dass wir in unserem normalen Christenleben die Gemeinschaft mit Gott ersetzt haben durch die Aktivitäten für Gott? Dass wir diese lebensnotwendige Gemeinschaft mit Gott sträflich vernachlässigen und damit die Quelle, aus der alles kommt, versiegen lassen? Wir lassen unser Herz verkümmern oder gar verhungern und übersehen dabei, dass dies der Ort ist, in dem Gott durch seinen Geist, der in uns wohnt, zu uns spricht. Und wer sein Herz verliert, der verliert letztlich alles. Nicht umsonst heißt es in Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wenn wir unser Herz vernachlässigen, mit äußeren Dingen überfrachten und zuschütten, kann aus ihm kein geistliches Leben erwachsen, das Frucht bringt. Kann dieser tiefe Frieden, von dem wir gerade gesprochen haben, nicht entstehen? Kann auch nichts Ansteckendes oder Anziehendes nach außen durchdringen? Wenn wir den Kontakt zu unserem Herzen verlieren, verlieren wir die Gegenwart Gottes, der in unserem Herzen wohnt. Unser Herz kann eben nicht allein von Fakten und Prinzipien, von Grundsätzen und Lehre, von Geboten und Appellen leben. Es reagiert nicht nur auf äußere Aktivitäten und Programme. Es ist nicht ausgerichtet auf Effizienz und Leistung, sondern lebt in erster Linie von Beziehungen. Natürlich zuerst aus der Beziehung zu Gott und von daraus abgeleiteten Dingen wie Liebe, Hoffnung, von Gott gewirkten Glauben, von Angenommensein und Geborgenheit, von Heilsgewissheit und tiefem Frieden. Ein weiser Mann hat den Zusammenhang von äußerem Handeln und Tun und innerem Zustand in einem sehr einfachen Bild zum Ausdruck gebracht. Im Wohnzimmer tickt unsere alte Wanduhr gemütlich vor sich hin. Also ich muss da einfügen, das ist noch eine altmodische Uhr, die man aufziehen muss, sonst macht der ganze Vergleich keinen Sinn. Sie ist ruhig und in Bewegung zugleich. Ihr Pendel bewegt sich gleichmäßig und stetig. Die Zeiger rücken in Ruhe immer weiter. Die Uhr wirkt wie eine tiefe Ruhe und eine ständige Bewegung zugleich. Aber zu ihrer äußeren Bewegung gehört eine innere Spannung. Wenn die Uhr nicht aufgezogen und die Feder nicht gespannt ist, kann das Pendel nicht lange in Bewegung bleiben. Wenn man dann das Pendel von außen anstößt, schlägt es einige Male aus und man meint, die Uhr geht. Aber nach wenigen Bewegungen steht das Pendel wieder still. So ist es auch im menschlichen Leben. Die äußeren Impulse und Appelle, Ermahnungen und Aufforderungen zu einer Bewegung und Veränderungen bringen nur kurzlebige Auswirkungen. Was haben Menschen alles gewollt und sich vorgenommen? Was haben sie einander alle angemahnt und sich auferlegt, zugemutet und abverlangt? Was haben sie alle angefangen und in Gang gebracht und wie schnell war es dann wieder vorbei? Wenn der Mensch nicht im Innern von Gott selbst angerührt und erfüllt, in Spannung gebracht und motiviert wird, nützen alle äußeren Impulse, wie zum Beispiel die jetzige Predigt, nur wenig. Wenn aber Gott selbst durch seinen Geist der Liebe in uns seine bewegende und motivierende Kraft einsetzt, dann sind auch die Anstöße und Ermutigungen von außen wichtig. So brauchen wir innen die Spannkraft des Geistes Gottes und von außen die Anstöße und Impulse der anderen. In Epheser 3,17 heißt es, ich bitte darum, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Darum geht es, und das ist sozusagen des Rätsels Lösung oder die Antwort, dass Christus in uns wohne durch den Glauben. Und damit sind wir beim Thema Christus in uns, oder wie es in Kolosser 1,26 und 27 steht, das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, der allmächtige Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, wohnt selbst in Menschen, in jedem Menschen, der ihn aufgenommen hat und befähigt und befreit diesen Menschen zu einem erfüllten und glücklichen, Gott wohlgefälligen Leben. Etwas, was die Menschen seit jeher mit allen möglichen Religionen, Ideologien, Weltanschauungen und Lebensprogrammen versucht haben und daran gescheitert sind. Nur das Christentum, das Evangelium, bietet dieses Vorrecht, diese wunderbare Erlösung. Gott wohnt im Menschen und vollbringt in ihm, was er von ihm fordert. Einfach eine geniale Lösung. Man kann hier nur mit dem Propheten Micha ausrufen: Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Micha 7,18. In dem Vers aus Kolosser 1 ist die Rede von einem Geheimnis, das es gibt, seit es Menschen gibt. Er hat dieses Geheimnis im Neuen Bund, als er Jesus in diese Welt sandte, gelüftet. Aber diese Offenbarung wurde vorbereitet durch die gesamte Heilsgeschichte bis dahin. Und dies geschah in einer Art und Weise, wie Gott uns viele Wahrheiten offenbart. Nicht auf einmal und im ganzen Umfang, sondern nach und nach und dabei immer vollständiger werdend. Machen wir einen kurzen Streifzug durch das Alte Testament bis zum Anfang des Neuen Testaments, in dem sich eines wie ein roter Faden durchzieht. Gottes Sehnsucht nach Gemeinschaft mit den Menschen, mit seinem Volk. Und die erste Station auf diesem Streifzug ist natürlich das Paradies. Adam und Eva wurden in den Garten Eden hineingestellt und wir lesen dort und sie hören die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte beim Wehen des Abendwindes. Dieser kurze Vers bringt uns etwas von dem Frieden und der Ruhe nahe, die im Garten Eden herrschten. Gott und die Menschen waren eins. Gott war persönlich da. Er redete und wandelte mit ihnen im Garten. Diese Gemeinschaft hatte er sich gewünscht und geschaffen. Gott wollte mit Adam und Eva eine innige Liebesbeziehung pflegen. Hier sehen wir sehr schön, was Gott eigentlich wollte und was er wiederherzustellen versucht und auch wiederherstellen wird. Die nächste Station ist die Stiftshütte. In 2. Mose 25, 8 lesen wir: Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich mitten unter ihnen wohne. Gott ließ sich durch das Volk Israel ein Heiligtum errichten. 2. Mose 40 berichtet über die Fertigstellung der Stiftshütte. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Die Begriffe Wohnung und Herrlichkeit Gottes begegnen uns immer wieder. Der Herr schafft eine Wohnung, um unter den Menschen zu wohnen. Wenn seine Bleibe fertiggestellt ist, zieht er ein. Seine Herrlichkeit erfüllt dann die Wohnung. Dort offenbart er sich. Wir sehen, weil Gott uns liebt, möchte er unter uns wohnen und uns seine Herrlichkeit offenbaren. Das nächste auf diesem Weg ist Salomos Tempel. Auch hier treffen wir wieder auf diese Begriffe Wohnung, Wohnung Gottes unter den Menschen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Aber der entscheidende Schritt war, als Jesus Christus, Gott als Mensch aus Fleisch und Blut, auf die Erde kam, um unter den Menschen zu wohnen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes 1,14. Kommt uns das bekannt vor? Wieder begegnen uns diese beiden Begriffe. Das Wort, Gott selbst, war Fleisch geworden, um unter uns zu wohnen. Die neue Wohnung Gottes finden wir in seinem Sohn, in Jesus Christus, von dem Johannes schrieb, wir sahen seine Herrlichkeit. Und bevor Jesus diese Erde verließ, zeigte er auch seinen Jüngern, wie es weitergehen wird. Ich werde kommen im Heiligen Geist und werde Wohnung in euch nehmen. Und damit kommen wir zur vorläufig letzten und entscheidenden Station, nämlich der Gemeinde. Am Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen und Gott zog mit der Person des Heiligen Geistes in die Herzen der Gläubigen ein. Gott wohnte nicht mehr bei oder unter den Menschen, sondern in ihnen, in ihren Herzen. Paulus kann deshalb die Gläubigen so ansprechen: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und wenn Gottes Geist in uns einzieht, dann geht es nicht einfach um irgendeine theologische Tatsache, dass Gott in uns wohnt, sondern darum, dass dadurch neues, göttliches Leben in uns gezeugt und hineingelegt wurde. So wie beim körperlichen Zeugungsakt ein neuer Mensch entsteht, so entsteht beim Einzug des Heiligen Geistes in uns ein neuer, geistlicher Mensch in uns, ein Vorgang, den wir als Wiedergeburt bezeichnen. Und ich glaube, dass es für uns ganz entscheidend ist, zu verstehen, was da passiert ist. Das Neue, das hier entstanden ist, hat mit dem Alten, Vorhandenen absolut nichts zu tun. Es kann und will das Alte nicht reparieren, verbessern, für Gott tauglich machen und schön herrichten. Und der Herr Jesus bringt das ganz einfach zum Ausdruck, wenn er sagt, man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Matthäus 9,17. Der alte Mensch ist mit Jesus mitgekreuzigt, er ist außer Kraft gesetzt. Deshalb können wir auch mit ihm das Neue nicht leben. Und wir haben genug damit zu tun, ihn am Kreuz zu halten. Deshalb ist es auch verkehrt zu denken, wir, also Betonung liegt auf wir, könnten mit Hilfe des Heiligen Geistes in uns dieses Neue leben. Dabei kommt das raus, was ich am Anfang geschildert habe und was uns immer wieder in die gleiche Sackgasse führt. Wenn wir mit Hilfe des Geistes Gottes in uns unser Leben als Christ führen wollen, dann haben wir schon verspielt. Dann machen wir Gottes Geist in uns zu einer Hilfsfigur, zu einem Problemlöser, zu einem Feuerlöscher, den wir aus der Halterung nehmen, wenn es irgendwo brennt. Ab und zu beschäftigt uns ja die Frage, ob es schwer ist, als Christ zu leben. Was denkt ihr? Aber ihr könnt beruhigt sein. Nein, es ist für uns nicht schwer, als Christ zu leben, es ist unmöglich. Und warum? Weil nur einer ein solches Leben führen kann. Und dieser eine, der bist nicht du oder ich, sondern Christus in dir. Erst wenn er in uns wohnt, beginnt in uns das wahre Leben, wie es die Bibel versteht. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Epheser 2,4. Wir danken unserem Herrn Jesus dafür, besonders beim Abendmahl, dass er sein Leben für uns gab, damit wir Vergebung unserer Schuld erlangen konnten. Aber er gab es auch für uns, damit er sein Leben an uns weitergeben kann, damit er in uns leben kann. Und die Erlösung ist nicht nur etwas, was Jesus für uns tat, sondern was er in uns ausleben möchte. Wenn wir das nicht wirklich verstanden haben, werden wir ihm immer wieder ins Handwerk pfuschen, mit unseren eigenen Versuchen, uns zu verbessern, uns zusammenzureißen, mit unseren eigenen Vorstellungen und Plänen von dem, was richtig ist, was wichtig ist, was jetzt dran ist und so weiter. Und wir alle, die wir wiedergeboren sind, brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass wir den Heiligen Geist nicht in uns hätten. Gott gibt uns sogar eine Garantie dafür, wenn er sagt, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Wir haben sozusagen ein amtliches Zertifikat darauf von höchster Stelle. Und warum kann dann unser Glaubensleben immer wieder einmal so aussehen, wie ich es vorhin geschildert habe? Kehren wir zurück zum Thema der Wiedergeburt. Ein neugeborenes Baby ist ja kein Selbstzweck, damit sich die Oma über das süße Baby freut und die schönen rosaroten Sachen einkaufen kann, sondern aus ihm soll ein erwachsener, lebensfähiger Mensch werden. Und dazu ist es nötig, alles zu tun, was sein Wachstum fördert. Nahrung, Wärme, Schutz, Liebe und Annahme und so weiter. Mit dem neugeborenen geistlichen Menschen ist es genauso. Auch er ist kein Selbstzweck, sondern soll wachsen. Wohin? Zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, wie es in Epheser 4,13 steht. Und auch dazu braucht es Nahrung, sprich geistliche Nahrung, Schutz und Bewahrung, Liebe und Annahme und so weiter. Im Galaterbrief wird dieses Wachstum einmal so ausgedrückt: Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, schreibt Herr Paulus, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Galater 4,19. Und darum geht es. Und ich drücke es etwas überspitzt vielleicht aus: Nicht wir sollen die tollen Vorzeigechristen werden, sondern er soll in uns Gestalt gewinnen, bestimmend werden in unserem Leben, dass die Menschen Christus erkennen können, wenn sie uns beobachten. Wir sollen so leben, dass Jesus sein Leben in uns und durch uns ausleben kann. Das Ziel dieses Wachstums ist es, dass wir ihm ähnlicher werden oder, wie es Paulus einmal im 2. Korinther, Kapitel 3, 18, glaube ich, ausgedrückt hat, dass wir in sein Bild verwandelt werden, Schritt für Schritt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wenn wir dieses Ziel aus den Augen verlieren, leben wir nur das halbe Evangelium. Bleiben beim halben Evangelium stehen bei der Tatsache, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und wir frei von Schuld geworden sind. Wenn wir hier auf halber Strecke stehen bleiben, werden wir keinen großen Ansporn verspüren, unser Verhalten zu ändern und uns nach Wachstum auszustrecken. Dies führt dann dazu, dass wir uns selbst oder auch andere mit Appellen und guten Vorsätzen, mit diesen "Du solltest eigentlich" Botschaften oder gleich mit dem Hammer des Gesetzes unter Druck setzen, um uns und oder auch andere bei der Stange zu halten. Oder wir werden auf der Flucht vor geistlicher Lehre anfällig für alle möglichen schwärmerischen Gruppierungen, die mit besonderen spirituellen Erfahrungen aufwarten und nüchternen Glauben und Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber durch Ekstase, Show und unbiblische Action ersetzen. Lasst uns also dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die Gemeinde wird im Neuen Testament als die Braut Christi bezeichnet. Die Botschaft des Evangeliums ist also eigentlich ein Heiratsantrag. Und so wie eine Prostituierte durch die Eheschließung mit einem König zur Königin wird, so wurden wir, schuldige Sünder, zu Kindern Gottes. Wir wurden ein Adelsgeschlecht durch die Gleichsetzung, durch die Identifikation mit Christus. Diese Beziehung und unsere neue Identität soll und wird unser Ansporn sein, unser Ansporn von innen heraus für diese Veränderung, für dieses Wachstum. Und im ganzen Neuen Testament ist die Liebe und die Gnade Gottes der bestimmende Anstoß für uns, ein Leben in Gott zu führen. Es gibt in der Natur einen wunderbaren Vorgang, der diesen Veränderungsprozess veranschaulicht, den wir alle kennen. Es ist die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling. Dieser Vorgang wird Metamorphose genannt, und das ist genau das gleiche Wort, das in dem Vers aus Römer 12, 2 für diesen Begriff des Verwandeltwerdens gebraucht wird. Ich lese kurz mal diesen Vers, Römer 12, 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, also hier dieses Wort Metamorphose, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott diesen Vorgang geschaffen hat, um uns eine geistliche Wahrheit auf diese wunderbare Art und Weise zu veranschaulichen und zu lehren. Was passiert dabei? Ein an den Erdboden gefesseltes Krabbeltier spinnt als Raupe einen Kokon und schließt sich vollkommen darin ein. Und dann setzt dieser wunderbare Vorgang ein, an dessen Ende ein neues Wesen, ein Schmetterling, herauskommt. Zuerst an den Boden gebunden, kann sich nun der Schmetterling frei in die Lüfte von der Erde in den Himmel erheben und nun das Leben von oben betrachten. Auf uns übertragen heißt das, als neues Geschöpf in Christus müssen wir anfangen, die Dinge auch von oben zu betrachten, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Und wenn wir einen schönen Schmetterling sehen, würden wir nie im Traum darauf kommen zu sagen, was ist das für eine schöne verwandelte Raupe? Und warum nicht? Ja, ganz einfach, weil er eine Raupe war und wir ihn nicht nach dem klassifizieren und einordnen und bezeichnen, was er einmal gewesen ist, sondern was er jetzt ist, eben ein Schmetterling. Und ganz genau so sieht Gott in uns ein neues Geschöpf in Christus. Und sicher werden wir nicht immer wie ein guter Schmetterling handeln. Wir landen vielleicht auf Dingen, die wir besser meiden sollten, oder wir pflegen noch ungute Beziehungen zu unseren früheren Raupenkumpels, die uns wieder in den Dreck ziehen wollen, oder wir vergessen einfach, dass wir jetzt ein wunderbarer Schmetterling sind oder sonst irgendwas, was uns davon abhält. Aber die Wahrheit ist, dass wir für Gott immer ein Schmetterling bleiben werden und wir werden niemals wieder eine Raupe sein. Das ist auch der Grund, warum im Neuen Testament die Gläubigen oft als Heilige bezeichnet werden, weil sie das auch in den Augen Gottes sind. Die Frage ist nur, wie wir uns selber sehen, wie wir für uns selbst unsere Identität definieren. Also Identität als Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und es gibt hier zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit: wir definieren uns über unser Verhalten, also über das, was wir tun, so wie es in der Welt üblich ist und propagiert wird, also über Leistung und Erfolg, Anerkennung und Lob, über unsere Fähigkeiten und unser Wissen oder aber auch über unsere negativen Seiten. Auch das gibt's. Dann sehen wir uns immer noch als das, was wir vielleicht vor unserer Bekehrung waren. Als Versager, der nichts auf die Reihe bringt, als das ausgestoßene Aschenputtel, das keiner mag, oder als der unterbilligte Naivling, der sich nirgendwo auskennt und so weiter. Möglichkeiten hierzu gibt es ja genug. Mit anderen Worten, wenn wir das so tun, wir sehen und fühlen uns im Grunde genommen immer noch als diese Raupe und werden uns dann auch so verhalten. Und ein Schmetterling, der sich immer noch als Raupe sieht, wird natürlich nie auf die Idee kommen, fliegen zu wollen. Die andere Möglichkeit, und die zeigt uns die Bibel auf, ist, dass wir unsere Identität definieren durch das, wozu Gott uns gemacht hat, zu erlösten Gotteskindern, in denen Jesus selbst wohnt und durch die er sein Auferstehungsleben ausleben möchte. Wenn wir diese Tatsache immer wieder bejahen und verinnerlichen, wird sich unser Denken und damit unser Verhalten und in Folge unser ganzes Leben verändern. Wir werden verwandelt werden, so wie wir es gerade in Römer 12, 2 gelesen haben. Um beim Bild des Schmetterlings zu bleiben, für ihn ist es natürlich selbstverständlich zu fliegen, weil es seinem Wesen entspricht. Und auch wir werden immer mehr das Verlangen verspüren, das Fliegen zu lernen. Und auch für uns wird dieses Fliegen immer selbstverständlicher werden, weil es unserem neuen Wesen entspricht. Ja, was bedeutet dieses Fliegen für einen Gläubigen? Na, es ist nichts anderes als das Wandeln im Geist, wie es zum Beispiel im Galaterbrief beschrieben wird. Und damit es so bleibt, fordert uns die Bibel immer wieder auf, an dieser Gewissheit festzuhalten und dran zu bleiben. Am Schluss möchte ich euch noch ein paar kernige Merksätze mit auf den Weg geben, ja, weil solche Merksätze die Eigenschaft haben, dass sie Wahrheiten sehr gut auf den Punkt bringen und dass man sie sich vielleicht eher merken kann. Und bei diesen Sätzen geht es immer darum, unsere Stellung in Christus zu verstehen und zu betonen. Es geht immer um die richtige Reihenfolge, um die richtigen Prioritäten. Zuerst das anzuschauen, wer wir in Christus sind, was der Herr für uns getan hat und dann, was daraus sich ableitet, was daraus folgt, was wir damit anfangen können, was wir tun sollen. Zum Thema gute Werke. Wir sollen ja als Christen gute Werke tun, klar. Aber man muss zuerst festhalten und wissen, wir als Christen sind zuerst einmal gute Werke Gottes. Christen sind das Liebeswerk Gottes. Und als solche tun sie dann genau aus diesem Bewusstsein heraus, aus dieser Gewissheit heraus, auch gute Werke, Werke der Liebe. Also zuerst uns betrachten als gutes Werk, das Gott selbst geschaffen hat, und dann aus diesem Wissen heraus gute Werke und Werke der Liebe zu tun. Wer sich gefallen lässt, was Gott so gerne an uns tun möchte, der wird dann auch gerne tun, was Gott gefällt. Das heißt, uns wieder klar machen, was Gott bereits an uns Gutes getan hat, was wir Gott alles verdanken und dann aus dieser Dankbarkeit heraus, aus dieser Gewissheit heraus, werden wir das gerne tun, was Gott gefällt. Wer sich von Christus dienen lässt, denken wir an die Fußwaschung, der wird dann auch ihm mit seinem ganzen Leben dienen wollen. Als Reaktion auf diese Tatsache, wie sehr uns Christus gedient hat und immer noch dient, wird es uns dann leicht fallen, auch ihm mit unserem ganzen Leben zu dienen. Wir können nichts für Gott tun, wenn wir nicht empfangen haben, was er für uns getan hat. Das habe ich sinngemäß schon erwähnt. glaube, wir müssen uns oft immer wieder mal daran erinnern, dass wir zuerst Empfangende sein müssen, um wieder geben zu können. Das ist wie mit einem Gefäß. Ein Gefäß muss auch erst immer oder muss auch erst gefüllt werden. Erst dann kann es überfließen und seinen Inhalt nach außen weitergeben. Und ein letzter Merksatz: Wir sind in allem Gottes Werk, das dann wie ein Kunstwerk auch, natürlich trotz aller Mängel, in seinem Wirken weitergeht. Wenn ein Maler ein Bildhauer eine Figur geschaffen hat, wirken die Werke weiter und erfreuen die Betrachter. Und so möchte Gott, dass seine Kinder seine Kunstwerke, wir also, wie gesagt, mit allen Schwächen und Mängeln, dann auch weiterwirken. Und alles das, was ich jetzt gesagt habe, könnte man zusammenfassen in diesem bekannten Vers aus Epheser 2,10. Damit möchte ich schließen. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Amen.